Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was würde Baba sagen? Der ein oder dem anderen ist schon aufgefallen, wir haben eine Weile jetzt hochgeladen. Der Grund ist, wir wollten diesem Thema so gerecht wie möglich werden. Denn in Potsdam bei Berlin saßen Menschen zusammen und haben offen über Massenabschiebungspläne in Deutschland gesprochen. Und das waren nicht nur irgendwelche Springerstiefel-Nazis, sondern es waren Menschen aus politischen Machtpositionen, von der AfD, von der Werteunion. Da waren Ärzte mit dabei, Juristen, Buchverleger. Und ich weiß, dass es auch bei vielen von euch angekommen ist. Ihr macht euch Angst. Ihr denkt über eure Zukunft in Deutschland nach. Ihr fragt euch, wie soll es für mich mit meinem Namen, meiner Religion, meinem Aussehen hier eigentlich weitergehen? Und das sind berechtigte Fragen und wir haben versucht, in dieser Folge Antworten darauf zu finden. Zumindest haben wir versucht, unsere Perspektive darauf zu bieten. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen. Wir haben ein paar von euch auch in der Folge, die uns ihre Perspektive nochmal bieten. Und wir haben mit zwei echten Experten gesprochen. Wir haben mit Markus Benzmann gesprochen von Korrektiv. Er ist einer der Journalisten, die diese Recherche geleitet hat und das Ganze ans Tageslicht gebracht hat. Er erzählt uns mehr über die Art und Weise, wie sie vorgegangen sind, was sie da tatsächlich vorgefunden haben und was das eigentlich für uns bedeutet. Und wir sprechen mit Karim Feridouni. Karim erzählt uns, wie rechts ist Deutschland eigentlich gerade? Ist das nur eine gefühlte Wahrheit oder machen sich wirklich viele Menschen gerade Gedanken, wie ihre Zukunft in Deutschland aussehen soll? Wir hoffen, dass das Ganze dem Thema gerecht wird. Natürlich ist damit auch nicht alles abgedeckt. Wir können nicht jede Frage beantworten. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass die meisten eurer Fragen, Ängste, Hoffnungen irgendwie hier thematisiert sind. Wenn nicht, dann freue ich mich, wenn ihr die auch unten nochmal kommentiert. Und ich würde mich auch über ein Like freuen, weil es war eine ganze Menge Arbeit.
Was würde Baba sagen?
Ich habe gestern einen Artikel gelesen auf tagesschau.de. Es gibt auch einen Film dazu von Panorama. Das ist so eine Redaktion vom NDR, Norddeutscher Rundfunk, für Leute, die es nicht wissen. Und in dem Artikel war eine repräsentative Umfrage von Infratest, die Map. Musst du nicht kennen, ist auch gar nicht so wichtig. Aber das, was in der Umfrage befragt wurde, ist eigentlich auch so der Kern dieser Folge. Ne? Weil wir sprechen über Zukunftsangst. Und du weißt, wir machen diese Witze. Tassim macht dieses TikTok so. Man ist, abschieben. Aber tatsächlich haben 51% der Befragten mit Migrationshintergrund große und sehr große Angst von Massenabschiebungsplänen von Rechten in Deutschland. Ja. Das heißt, jeder Zweite, so entweder du hast ihn oder ich habe diese Ängste.
Wir hatten uns im letzten Sommer gefragt, was könnten die Pläne der rechtsradikalen und völkischen Bewegung in Deutschland und in Europa sein? Und als wir das getan haben, kamen wir sehr schnell über verschiedene Umwege auf eine Einladung zu diesem Treffen und stellten fest, dass eben einer der Chefideologen der Identitären Bewegung, Martin Sellner aus Österreich, eingeladen wird, einen Masterplan vorzustellen. Und der hatte gerade ein Buch rausgegeben, Regime Change von Rechts, wo er im Grunde genommen hinschreibt, was das zentrale Ziel der Rechten ist. Die nennen also einen Erhalt der ethno-kulturellen Identität. Das ist nichts anderes als die Idee, dass nur eine Gemeinschaft leben kann, wenn sie vom selben Ethnos abstammt. Ja? Sie teilen im Grunde genommen das Fremde in das Eigene. Die fühlen sich bedroht von den Menschen, die zu uns kommen und Menschen, die aus anderen Ländern auch schon vor Generationen hier hingekommen sind. Das betrifft nicht nur die Leute, die keinen Aufenthaltsstatus haben, sondern betrifft alle, die in deren Augen Fremde sind oder, wie sie nennen, nicht assimiliert.
Wir lachen ja auch nur unsere Angst weg. Also wer will denn, gut, es gibt bestimmt viele, die jetzt zuhören, die so sagen, ich will schon raus aus diesem Land, aber ich liebe dieses Land. Wir sind beide hier aufgewachsen, wir kennen unsere Freunde von hier, und wir haben uns alles hier aufgebaut. Natürlich wollen wir dieses Land nicht verlassen, aber wenn es dazu kommt, was sollen wir machen? So, wir können nur drüber lachen und sagen, okay, gut, dann baue ich mir eben woanders was. Es wäre nicht das Schlimmste auf der Welt, das Land zu verlassen.
Wir haben viele Sprachnachrichten bekommen. Danke nochmal an die Community fürs Einsenden. Ich würde gerne so wissen, wie hast du die letzten Monate erlebt?
Also diese richtige Angst ist noch nicht da, weil es noch so ein bisschen surreal ist alles. Also man checkt es noch nicht so richtig. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe letztens noch irgendeinen Post gesehen, das war auf so einer Meme-Seite, wo eigentlich so eine Ausländer-Meme-Seite auf Lachkick, ne? Und die haben sowas gepostet von so einem kleinen Jungen, der so, kennst du noch diesen kleinen Jungen, dieses jeden Tag Straße, wie du siehst? Die beiden Jungs haben die wieder gerepostet und hingeschrieben, Legenden.
Ja.
Ich habe in die Kommentare geguckt, weil ich das immer mache, so aus Lachkick, so bestimmt lustige Kommentare. Ich gucke rein. jeder Top-Kommi war, die muss man abschieben. Und dann hat es richtig Klick bei mir gemacht. Als ich gesehen habe, dass so ein Kommentar, der normalerweise, also vor 2 Jahren einfach untergegangen wäre, dass so ein Kommentar 500 Likes hat, das hat mir so Angst gemacht. Unter meinem Video, ich habe so ein Abschiebevideo gemacht auf TikTok, da hatte einfach ein Kommi 800 Likes, wo gesagt wurde, richtig so. Von irgendeinem deutschen Mädchen, die geschrieben hat, richtig so. Aber es geht mir nicht um sie. Es geht mir um die 800 Leute, die das geliked haben. Und die wahrscheinlich in ihrem Alter sind, also 14, 15. Was mir eher Sorgen bereitet, ist nicht, dass Erwachsene so denken, weil es gab immer schon diese Kluft. Was mir Angst macht, ist, dass dass so Teenies so denken. Mhm. Ich dachte, wir wären eigentlich viel weiter als das. Einfach 14, 15-jährige deutsche Mädchen, Jungs, was auch immer, sind der Meinung, wir sollen abgeschoben werden. Und ich bin so, boah, das erschreckt mich, weil du bist ein Kind. So, da habe ich richtig angefangen, Schiss zu bekommen. Da war ich so, boah, wenn die Generation unter uns gerade dieses Brainwashing bekommen, dann sind wir ja verloren. Da sind wir ja nach oben hin verloren. Und unsere Zukunft sind ja die jetzigen Teenies und Kinder, die haben wir dann auch verloren.
Was aber in vielen Studien eine Rolle gespielt hat, war das Alter. Je jünger die Person, desto toleranter, weniger rassistisch waren sie. Das hat sich ein Stück weit aber umgekehrt jetzt. Mit neueren Studien, die darauf hinweisen, dass die Zustimmungswerte zu rassistischen Aussagen bei besonders jüngeren Personen, 14- bis 28-Jährigen, sehr stark zugenommen haben.
Aber ich merke schon, es werden auf einmal so Themen, auf einmal so ganz realistisch besprochen, von denen ich nie gedacht hätte, dass wir die wirklich, also wir sprechen über so Massenabschiebungen in Deutschland und ich dachte so, wir kommen auf das Niveau nicht mehr runter. Also wir sprechen von so extremen Ausschlägen und ich verstehe auch zu einem gewissen Maß, dass bei so extremen Momenten auch die Diskussionen dann ein bisschen extremer sind. Aber diese extremen Diskussionen haben so einen neuen Standard irgendwie gesetzt. Also wo wir davor so normale Gespräche geführt haben, oh, Inflation, das Brot wird teuer, reden wir jetzt so darum, ja, wie viele Leute sollen wir jetzt wirklich realistisch abschieben? Sollten es jetzt nur 10 Millionen sein oder 15 Millionen? Ich denke mir immer so, Moment mal, wann habe ich die Abfahrt verpasst? So, wo so. Und ich bin auch in so einem Dauerstresszustand. Also nonstop habe ich das Gefühl, so eine schlechte Nachricht jagt die nächste. Und es wird immer schlimmer. Und es wird noch, jetzt kommt das und das kommt das. Und du kommst nie zur Ruhe. So dein Gehirn ist die ganze Zeit so Fight-or-Flight-Modus. Soll ich jetzt kämpfen oder soll ich fliehen? Soll ich kämpfen oder soll ich fliehen? Und das ist ja auch die Frage so. Soll ich jetzt für mein Recht in Deutschland kämpfen?
Ja.
Oder soll ich einfach sagen, ach, weißt du was, genau, dieses Land ist eh verdammt. Ich hau einfach ab.
Ich schwöre, genau das ist die Frage. Das ist eigentlich die Kernfrage.
Das ist die Kernfrage.
Weil jeder weiß, in welche Richtung das gerade geht.
Man sieht zum Beispiel jetzt auch die Wahlergebnisse der AfD, diese Prognosen gehen auch wieder runter. So, die waren irgendwie bei 19%, jetzt sind sie wieder 5% runter, jetzt sind sie, Stand jetzt heute, sind sie dann irgendwie wieder bei 14%. Dann sagen alle so, oh super, es geht nur auf 14% runter. Und ich denke mir immer so, das ist trotzdem viel gerechnet daran, was man halt so mitbekommt über die AfD und was man liest.
Die Zustimmungswerte der AfD liegen bei über 20%, in einigen Gegenden Deutschlands bei über 30%. Und das hat auch damit was zu tun, dass Rassismus immer weiter salonfähig wird. Und das sind keine bauchempirischen Befunde, das ist keine gefühlte Wahrheit, sondern das sind auch Zahlen, die wir einfach von repräsentativen Studien, mit repräsentativen Studien untermauern können. Zum Beispiel sagt die Mitte-Studie, der Anteil von Rechtsextremistinnen hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. In den letzten 10 Jahren, vor 10 Jahren war der Anteil von rechtsextremen Menschen bei 2-3%. Jetzt reden wir von 8%. Also jede 12. Person hat einfach ein geschlossenes, rassistisches Weltbild.
Und das setzt halt so einen neuen Standard. Und das ist, finde ich, das Gefährliche für Deutschland generell.
Genau, das ist der Unterschied. Dass es vorher war, auf keinen Fall. Und dass es jetzt heißt, naja, also ich bin kein AfD-Wähler, aber das ist genau wie, ich bin kein Rassist, aber es ist nicht alles so ganz schlecht, was die vertreten. Und wenn ich das sehe, wenn ich das lese und das höre, da kriege ich halt, da fängt es erst an, so real zu werden. Genau. Weil dann merkst du so, okay, es geht gar nicht darum, dass die Leute in ganz Deutschland gerade rechts werden. Es geht darum, dass diese Offenheit dafür besteht, nee, die vorher gar nicht da war. Gefühlt nicht.
Und ich glaube, für uns und für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, für uns ist ja eher dann so dieses, wird Deutschland rechts? Keine Ahnung, weiß keiner von uns. Aber für uns ist ja eher so dieses, was für ein Gefühl macht sich bei uns breit? Ja. Also fühlen wir uns hier wirklich noch willkommen, obwohl wir Leute sind, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind. Und trotzdem hat man das Gefühl, ich bin irgendwie nicht mehr Teil dieser Rechnung. Kriegst du auf TikTok auch manchmal so AfD-Videos oder so rechte Videos
da
gezeigt?
Ja, das meine ich ja damit. Da kriege ich so, die sind auf meiner For You. Ich bin so, krass, hier ist einfach ein rechtes Video auf meiner For You. Und ich gucke in die Kommis und da sind Kids. Und teilweise auch ausländische Kids. Ne? Das sind Kids, die sagen, ist nicht alles so falsch, was ihr sagt. Ich bin so hart. Wo ist der Hate? Ich suche nach Hate. Ja, und ich muss wirklich so 3 Minuten scrollen, bis dann mal der erste Hate-Kommentar ist. Und das ist das Ding, dass es nicht mehr so tabu ist. Wir haben nicht mehr diese einheitliche Meinung dagegen. Es ist nicht mehr wir alle dagegen, sondern es ist auf einmal so ein paar dagegen, safe dagegen, und dann ein paar so, lass doch wenigstens hinhören.
Ich dachte mir immer so, ja klar, es gibt bestimmt irgendwo in Deutschland irgendwelche rechten Nazis, ja, die so zu sechst im Keller sitzen.
Ich habe auch diese Dokus dann gesehen, ne? Von dieser Familie, wie heißt die, wo die Frau ganz alt, Reus mit der Viecher. Was? Familie Ritter. Deswegen, daher kannte man die.
Und dann denkt man sich so, okay, es gibt diese Leute schon, aber man denkt sich so, okay, sind so Nazis im Keller, ist nicht so realistisch. Ja. Und auf einmal merkt man, das sind Leute, die sprechen politisch mit, die auf verschiedenen politischen Ebenen entscheiden die sogar mit.
Und dann haben wir es geschafft, einen Reporter einzuschleusen und noch weitere Hinweise bekommen. Und da stellten wir fest, das waren nicht nur die rechtsvölkischen Extremisten, sondern da waren hochrangige AfD-Leute dabei. Unter anderem mit die rechte Hand von der Parteivorsitzende Alice Weidel. Nazis, völkische Rassisten hat es immer gegeben. Doch jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben auf einmal, ist das mit einer Partei verlinkt, die in den Umfragen um die 20% ist und in den neuen Bundesländern 30% stärkste Partei werden kann. Das heißt, die haben eine Machtoption mit dieser Idee. Wenn sie an die Macht kommen, wird das eine Bedrohung für viele Menschen sein.
Und dazu haben uns viele Leute auch E-Mails geschickt mit Sprachnachrichten und Videos. Und wir würden auch ein paar von euch dann einspielen.
Das ist auch sowas, was mich extrem stresst und extrem Druck auslöst. Weil man sich eben so zwischen zwei Welten wiederfindet, die auch wegen der aktuellen politischen Situation gefühlt immer weiter auseinanderdriften. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, das Ziel mit der ganzen, oder das Ziel meiner Eltern auch mit dem Auswandern und mit der Migration nach Deutschland war es eigentlich das Beste aus beiden Welten für ihre Kinder bereitzuhalten. Um das Thema mal so groß zu machen. Und das gelingt aktuell irgendwie nur sehr, sehr schwer, weil gefühlt momentan nur die Unterschiede zu sehen sind.
Natürlich merkt man, dass irgendwas passiert. Es brodelt etwas. Das beunruhigt mich persönlich, aber ich kriege die meisten Hass oder das meiste Negative eher online mit als im Alltag. Online merke ich, dass sich viele Leute zu ganz vielen Sachen äußern bezüglich der AfD. Das ist so gerade die größte Sorge, die ich persönlich habe in Deutschland.
Wenn du nicht diese deutsche Biografie hast, du bist in so einer ganz unangenehmen Situation, und fragst dich so, wie geht es hier weiter für mich? Also wie geht es weiter für mich und meine Mitmenschen? Aber wie geht es auch weiter für mich mit den Leuten, die um mich rum wohnen? Mhm. Wie geht es weiter für mich mit diesem Land, mit der Politik? Ich denke mir halt, wenn jeder für sich seine Haltung hat, dann ist ja schon alles gewonnen.
Und damit hängt vor allem zusammen, dass mir die politische Entwicklung und auch der gesellschaftliche Druck natürlich viele Sorgen bereitet. Was die politische Entwicklung betrifft, finde ich, dass viele Leute um mich herum eine zwar sehr starke und konkrete Meinung haben, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass bei ganz vielen der Mut fehlt und die Dringlichkeit irgendwie auch nicht gesehen wird, sich aktiv für etwas zu positionieren beziehungsweise sich aktiv gegen etwas zu äußern. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Ja,
also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht so, für mich, ne, call me crazy, jetzt soll irgendein Politologe ausrasten, wenn ich das sage, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt 100.000 oder 110.000 auf der Demo waren. Wenn diese 10.000 bei sich in ihrem engsten Umkreis sozusagen moralisch klar Schiff machen und so sagen, ey, das ist es und das ist es nicht, ist genauso viel getan und vielleicht sogar mehr getan, als wenn du einfach so auf so einer Demo rumläufst und dann, keine Ahnung, Nazis essen auch Dönerschilder oder so eine Scheiße hochhältst. So, das ist halt so, ja, das weißt du? Und das, was sie ja sagt, auf der einen Seite macht das halt Leute auch fertig, ne? So dieses, sie sagt, ich spüre so viel gesellschaftlichen Druck auf Leute, sagt aber selber, sie erwartet von Leuten, dass die sich gesellschaftlich positionieren. Das heißt, sie übt auch so, Druck auf Leute, ja, aus.
Ja, ich verstehe voll, dass viele Leute auch sagen, ey, ich will mich gar nicht politisch äußern und ich will auch nichts mit Politik zu tun haben. Verstehe ich voll. Ich fand es noch nie so wichtig wie jetzt. Weil jetzt verstehe ich es nicht mehr so sehr. Vor ein paar Jahren habe ich es voll gerafft, Leute sagen, ey, ich habe keine Ahnung, wer was, kein Plan, macht einfach. Aber jetzt gerade schaue ich schon so in meinem Umkreis rum und wenn dann da jetzt beispielsweise jemand, der Deutsch, also jemand, der keine Angst vor der Abschiebung haben müsste, ja, vor mir steht und zu mir sagt, ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich äußere mich dazu halt gar nicht, dann bin ich so, well, mhm, kannst du dich irgendwo positionieren? Also die müsst gar nicht so, aber ich fände es, mhm, echt wichtig, sich jetzt gerade zu positionieren, weil, also mein Umkreis auf jeden Fall, die Menschen, die um mich herum sind, auf jeden Fall, weil ich bin so, Bruder, ich bin einer der Ersten, die gehen muss. So. Meine Familie auf jeden Fall. Mein Vater, der nur eine Duldung hat, das ist einer der Ersten, der gehen, ja, muss.
Der muss gehen.
Der muss gehen. Meine
aber
Mutter
auch,
muss
safe
aufgehen.
Aber auch, weil er gefällt hat, dass du Astronaut
ist. Das war ich, Papa. Ich bin an allem schuld. Man kann sich ja bei der Wahl nicht enthalten und dann am Ende da sitzen und sagen, oh Mann, mein halber Freundeskreis wurde ausgelöscht. Ich so, Bruder, du hast dich die ganze Zeit enthalten, bis es zu spät war.
Ich finde es gut, politisch zu bleiben. Und ich gehe auf Demonstrationen. Gerade jetzt sind ja auch gerade sehr viele Demonstrationen. Ich habe auch eine Rede gehalten, tatsächlich auf einer Demonstration, was sich gut angefühlt hat auf jeden Fall. Irgendwie so die eigenen Gedanken auszusprechen und irgendwie auch Zuspruch teilweise dafür zu kriegen.
Ey, ich war auch politisch sau inaktiv. Ich bin immer noch inaktiv. Ja, ich habe gar keine Ahnung davon. So richtig in der Materie stecke ich nicht. Aber ich weiß, wann es so notwendig ist, selbst für die Leute in meinem Stand, also die nicht so super politisch aktiv sind, wann es nötig für uns wird, uns eine Stimme zu geben und wann es nötig für uns wird, wählen zu gehen.
Was hat das mit dir gemacht? Also ich kann von mir berichten. Ich schlafe, ja, wallah, ich schlafe seit bestimmt 5 Monaten katastrophal. Ich habe Albträume, ich wach so schweißgebadet, also es klingt jetzt so spaßhaft, ich zähle das jetzt so auf, als ob ich so, ich habe Mehl und Eier und Ding gekauft, aber ich habe Albträume, ich wach schweißgebadet auf und denke so, 5 Uhr morgens, what the fuck, wo bin ich, was geht eigentlich ab? Dieser generelle Angstzustand, dein Gehirn kann damit nicht umgehen, das ist so, dein Gehirn ist nicht programmiert. Lass mich, ich habe das in einem Podcast gehört, The Diary of a CEO, einer der besten Podcasts der Welt. Da spricht eine Psychologin darüber, warum das für dein Gehirn so ungesund ist, dieser Stresszustand. Und zwar, früher in der Steinzeit oder war noch vorher, haben Menschen diesen Zustand nur im Grunde genommen erreicht, wenn sie zum Beispiel auf die Jagd gegangen sind. Du bist auf die Jagd gegangen und dann hast du zum Beispiel einen Säbelzahntiger gesehen. Und dann gab es im Grunde genommen 2 Möglichkeiten. Fight or flight. Das heißt, du konntest ihn angreifen und diesen Kampf gewinnen und dann geht dieses Stresslevel danach wieder runter. Oder du fliehst, kommst weg und dann geht das Stresslevel auch wieder runter. Wenn du aber in einem Dauerzustand bist, wo der Stress immer hoch ist, macht es deinen Kopf kaputt. Dein Gehirn ist nicht programmiert dafür, dauergestresst zu sein. Es ist komplett ungesund für einen. Und ich merke, dass das jetzt, dieser Dauerzustand irgendwie im Gange ist, das macht was mit meinem Gehirn. So, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, ich habe so ein bisschen Konzentrationsstörungen. So, ihr habt ein Glück, dass ich hier eine Stunde mit euch podcasten kann, so mäßig. Und ich sehe das bei vielen meiner Jungs auch. So viele sagen so, ey, ich bin so lustlos, für mich so dauerschlapp, so keine Ahnung, kein Bock auf gar nichts. Und es sind eigentlich Leute, die sind so lebensfroh, Bock, immer unterwegs, lass das machen, lass das machen. Alle sind so zu Hause auf der Couch, alle sind so, boah, gar kein Bock auf irgendwie nicht mal rausgehen, essen gehen. So. Und das habe ich gemerkt, so das macht was mit einem. So auf einmal siehst du das Leben anders, weil es nicht mehr so süß ist. So, es hat so diesen so Reiz verloren.
Bitter-Taste. Ja, hundertprozentig. Ich rede schon seit Monaten auch mit meinen Freunden darüber, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht irgendeine Form von Depression gerade aufbaue.
Oder Burnout.
Oder ein Burnout habe. Also am Anfang fing es nur an mit Stress und dann weißt du, ich bin super unbelastbar. Muss ich echt sagen.
Fakt.
Ich bin, was Stress angeht, so unbelastbar. Gib mir 3 Aufgaben und ich reiß mir die Haare aus. Ich bin so, oh, Willi, wie soll ich das in 3 Tagen schaffen, mein Bett zu machen?
Ich muss so viel Wäsche waschen.
Ich muss kochen, damit ich nicht sterbe.
Nein.
Ich bin wirklich, ich bin super unbelastbar. Und deswegen dachte ich am Anfang, es sei einfach nur Stress, weil ich, wie gesagt, nonstop gestresst bin, weil ich so unbelastbar bin. Aber dann wurde irgendwann auch diesem normalen Stress, den ich sowieso kenne, wurde irgendwann so, ich habe mal ein Video gesehen, da hat ein Mädchen versucht zu erklären, wie sich eine Depression anfühlt. Und sie ist schon seit Jahren depressiv. Und sie hat dann gesagt, Also sie leidet schon seit Jahren unter Depressionen und sie hat dann gesagt, dass es sich anfühlt, als wäre die ganze Zeit eine Wolke über deinem Kopf und es würde die ganze Zeit auf deinem Kopf regnen. Auch wenn gute Momente passieren, auch wenn die Sonne draußen scheint, nee, egal wann. Süß. Und es ist nicht mehr, und ich hab Angst gehabt, dass ich eine Depression bekommen habe, beziehungsweise dass ich depressiv geworden bin. Ich habe mit meiner Managerin darüber gesprochen, ich habe mit meinen Freunden geredet, ich war so, ey, irgendwie, ich stehe morgens auf.
Kein Bock auf nichts.
Und ich weiß nicht wofür.
Mhm.
Also ich stehe auf und ich gucke auf mein Handy und wir haben so 9 Uhr morgens und ich bin so, wofür soll ich aufstehen?
Ja.
Ich kann aufstehen, beten gehen und dann lege ich mich wieder ins Bett. Ich bin so, wofür genau lohnt sich das gerade alles noch? Und dann habe ich mit meiner Managerin gesprochen, sie hat gesagt, ja, es könnte so Seasonal Depression sein. Es
ja, Winterdepression.
So Winterdepression sein. Und ich war so, ja, ich weiß, wie sich eine Winterdepression anfühlt. Das ist das nicht. Das ist ein bisschen tiefer. Und als ich mit all meinen Freunden gesprochen habe, die denselben Hintergrund auch haben wie ich, oder auch nicht denselben Hintergrund haben, ey, es teilen gerade sehr viele Menschen diesen Zustand.
Mhm.
Also mehr als wir, glaube ich, denken. Und ich kann hier so viel lachen, wie ich will vor der Kamera. Und es gibt ja diese happy Momente, dieses Haar Lachkick. Vor ein paar Tagen hat mich Amen, es ist auch nicht fake, man lacht ja, weil es wirklich gerade lustig ist. Vor ein paar Tagen hat mich Amen, Shoutout an Amen, hat mich gefragt, wir saßen so und er meinte so, Kauta? Oder aus dem Nichts. Wir haben über was ganz anderes geredet. Und er sagt so, Kauta? Ich so, ja, was ist los? Er so, wann hast du zuletzt so richtig gelacht? Und ich schwöre auf alles, ich erfinde es nicht. Deswegen passt es gerade perfekt zu dieser Situation. Ist ja vorhin, als du gestolpert bist. Also nein, nein, nein. Ich meine, so richtig. Es muss im Sommer gewesen, da fühlt sich so eher danach an. Und ich gucke ihn eigentlich so, du? Und er so, lange nicht mehr. Und mir wurde die Frage gestellt. Ich habe gemerkt, ich habe keine Antwort darauf. Deswegen wollte ich dir dieselbe Frage stellen.
Aber ja, einfach auch seit Corona, weißt du, du bist so in diesem Dauerstress, so kriege ich Corona, bin ich krank, kann ich überhaupt rausgehen, kann ich dies machen, kann ich das machen, das hat ja nie wirklich aufgehört, weil es ist so ein Problem ins nächste.
Ja.
Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Gaza, jetzt wollen Rechte uns abschieben, so was kommt als nächstes.
Ja,
so, es ist halt so das Never-Ending-Story-Gefühl.
Es ist immer
Und ich glaube, das
mehr.
Ist so der Dauerzustand, der so uns, viele, die zuhören, irgendwie auch so einfach so
belastet
und so, man kriegt das einfach mit, man merkt richtig so, das Leben ist nicht mehr so süß.
Man riecht es in der Luft einfach. Die Luft riecht auch anders.
Aber das ist Berlin. Das ist Berlin.
Also ich kann das verstehen. Ich will das gar nicht kleinreden. Du hast recht. Ich hätte mir auch gewünscht, nach Solingen, Hünxe, Hanau, Mölln, ja, NSU, niemand hat den NSU-Angehörigen geglaubt, als die demonstriert haben. Aber ja, also trotzdem würde ich sagen, lasst uns doch jetzt, wo die Erkenntnis da ist, unsere Kraft bündeln, uns nicht auseinanderdividieren lassen und die Grabenkämpfe sein lassen und wirklich, was kommt sozusagen nach den Demonstrationen? Das ist für mich wichtig. Ihr seid demonstrieren gegangen, wir sind alle demonstrieren gegangen. Was kommt jetzt danach? Wie können wir die Kraft nutzen, um in die Politik hineinzuwirken? Und einige PolitikerInnen beispielsweise haben meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden, wo die Reise hingehen muss. Denn einige Politikerinnen wollen die AfD immer noch rechts überholen. Und das ist zum Scheitern verurteilt.
Was mir Sorgen macht, ist klar auf der einen Seite die AfD, die halt schon rechtsextreme Politik macht. Wenn das jetzt auch noch nicht in allen Bundesländern gesichert ist, aber das reicht ja schon aus. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht nur die AfD, sondern auch der Rechtsruck, der sich in der Mitte der Gesellschaft breit macht. Also man hört immer mehr Forderungen auch von anderen Politikern außerhalb der AfD, die in Richtung mehr Abschiebungen gehen und ja stigmatisierende Aussagen beinhalten. Also es ist irgendwie ein bisschen ein anderes Klima als vor 5, 6 Jahren so.
Ich find's toll, dass sie aber sagt, sie geht trotzdem auf Demos. So, nur um das nochmal klar zu machen, was ich vorhin gesagt habe, damit, dass man sich jetzt langsam mal politisch positionieren muss, meine ich nicht, dass du Bilder posten musst oder Stories oder irgendwie den Leuten sagen musst, dass du zu irgendeiner, dass du irgendeine Partei wählen wirst, sondern es geht mir wirklich nur darum, in deinem Kopf, wenn dich jemand fragt, zu wissen,
eine Meinung
was du sagst, eine Meinung zu haben. Und auch wenn du sie jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagst, so, dass du sie trotzdem hast.
Damit man auch den Leuten klar macht, was es ist eigentlich Bildung. So bilden, Nachrichten gucken.
Ja.
Und vielleicht auch nicht nur diesen einen Nachrichtenkanal, sondern schaut euch ganz viele verschiedene Sachen an, um euch wirklich ein Gesamtbild daraus zu machen. So, was geht eigentlich gerade ab? Fragt Leute wie uns, so was, was so, jetzt nicht, was ihr denken sollt, aber so hört euch diesen Podcast an, um so ein bisschen geht auf Demos, hört euch Reden an. Ich glaube, man musste seinen eigenen Horizont ein bisschen erweitern.
Ich glaube, dass dieser Rassismus innerhalb der Anderes Mitte... Thema. Ich glaube, dass dieser Rassismus in der Mitte unserer Gesellschaft, wie sie perfekt beschrieben hat, trotzdem da sein wird.
Yeah.
Er war schon immer da, so komplett weg wird es nicht sein. Aber ich kann so nachvollziehen, was sie gesagt hat, als sie gesagt hat, dass auf einmal auch anfangen, so Politiker von anderen Parteien, so Sachen von der AfD so zu adoptieren und zu sagen, oh, ihr habt uns auf eine gute Idee gebracht, vorher hatten wir nie die Meinung.
Da war doch.
Aber wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Boah, ich war geschockt, ne? als ich das auf Instagram sehe, ich so fake.
Okay, aber warte mal, jetzt muss ich kritisch nachfragen. Hast du das ganze Interview gelesen?
Nee.
Siehst du? Fehler. Weil er hat in dem Interview noch mehr Sachen gesagt und es war ein bisschen relativierender und er hat schon gesagt, weil das Problem bei den Abschiebungen, soweit ich das im Kopf habe, ist, dass es potenziell genug Leute gibt, die nach der aktuellen Rechtslage eigentlich abgeschoben gehören, weil man irgendwelche Parameter hat, nach denen die irgendwie ins Raster fallen und die aber tatsächlich nicht abgeschoben werden.
Mhm.
Und darauf war seine Aussage eigentlich bezogen, dass er sagt, naja, bei denen wir uns eigentlich einig sind, dass wir die abschieben, die müssen wir halt auch abschieben. Mhm. Also müssen es dann auch durchziehen.
Mhm.
Und das war genau das Ding, dass er dann gesagt hat, da müssen wir konsequenter abschieben. Aber auf dem Spiegelcover sah es halt so aus,
du und ich müssen
abgeschoben werden, so basically.
Clickbait.
Und das ist ja, was ich sage mit, man muss sich halt wirklich
bilden ja.
Weil das, was du ja machst, ist jetzt no front, ne? Aber das, was du jetzt machst, ist, du reproduzierst ja auch so dieses, Olaf Scholz hat gesagt, wir müssen die und die abschieben. Und das kreiert ja auch so ein Bild, dass dann so ein Bundeskanzler auch so nazimäßig unterwegs ist.
Mhm.
Aber in der Realität hat er sich auf ein realpolitisches Problem irgendwie geäußert. Und da wurde halt auch wieder was anderes draus gemacht, als das, was er eigentlich ausgesagt hat. Und ich glaube, dann muss man halt wirklich, wenn man solche Cover sieht, das ist auch Teil von Bildung, dann eben auch die Story dahinter lesen und nicht einfach nur Instagram-Reels und Instagram-Zitate und das ist die Wahrheit und jetzt habe ich es gecheckt, sondern dann muss man halt diese 4 Klicks weitermachen oder das Geld ausgeben für so ein Spiegelmagazin und dann wirklich reinlesen und dann checkt man, ist doch nicht ganz so.
Kann man
so
ja trotzdem nicht seiner Meinung sein. Also selbst was du gerade gesagt hast, ist für mich trotzdem problematisch. Also verstehst du, was ich meine?
Natürlich,
Obwohl es jetzt so ein bisschen umschriebener, ein bisschen konkretisierter ist, ist es für mich persönlich trotzdem hart.
Das wird man auch immer wieder sehen. Ne? Du wirst immer wieder Politiker oder Celebrities oder was auch immer mit irgend so krassen Headlines sehen. Und dann sind alle so, Matthias Schweighöfer ist ein Nazi. Und dann musst du aber erstmal gucken, was hat er denn tatsächlich gesagt? In welchem...
Genau.
So, und dann checkst du es halt, okay, vielleicht war das nur eine Filmrolle, die er gespielt hat. Aber die Leute sind halt dumm, weißt du, die sehen halt nur irgendwelche Instagram-Zitate und denken sich dann so, so und so ist es. Und ich glaube,
aber wundert dich, wir haben gerade bei den Sachen, die man gerade sieht, bei den Kommentaren, bei den News, wundert dich, dass die Leute das sehen und sich nicht denken, ja klar, passiert das. Also guck mal, wie weit, was eigentlich erschreckend ist, ist nicht, dass Leute einem Clickbait-Cover, unter anderem auch ich, glauben, ohne da irgendwie nachzuhaken, sondern viel erschreckender ist, dass wir das glauben, ohne nachzuhaken.
Natürlich.
Checkst du also, warum glauben wir das, ohne nachzuhaken? Weil es uns nicht mehr wundert. Es ist nicht mehr überraschend.
Es hätte dich nicht gewundert, wenn Olaf Scholz das wirklich gesagt hätte.
Null. Weil ich bin sowieso gerade an dem Punkt in diesem Land, wo ich so bin, so jetzt wundert mich gar nichts mehr. Wir haben gerade so viele Sachen erlebt, wo ich so bin, so was kommt als nächstes? Überrasch mich. So, kennst du diesen Moment, wo du denkst, es überrascht mich nichts mehr? Und wenn das die Leute nicht überrascht, dann weißt du, dass hier wirklich extrem was falsch läuft.
Den Punkt gebe ich dir zu 1000%. Und das Ding ist ja, was wir vorhin ja schon gesagt haben, man wird so eingeteilt, ne, so in die und in die. Und manchmal machen diese Systeme auch gar nicht mehr so Sinn, weil du hast ja auch vorhin schon, glaube ich, angesprochen, es gibt manchmal so Kennings, die wählen dann die AfD. Ich habe zum Beispiel einen guten Kumpel, der ist jetzt nicht so, dass er sagt, er wählt die AfD, aber er sagt so, ja, feiere ich schon ein paar Sachen, die sie machen. Und warum? Gar nicht, so im Grunde genommen, so ein Auge ist so blind, er sieht diese ganze Ausländerkacke, sieht er nicht, aber er sieht so, ja, AfD ist gegen so Grüne und Klimakleber, so.
Ich kenne so viele Jungs, die das denken. Ich bin so,
hatet mich dafür, ist mir auch egal. Er sagt so, wenn die AfD was gegen die Grünen sagen und gegen diese Klimakleber, dann ist er so, ja, feier ich. Dann postet er so die Links in die Gruppe. Und zu einem gewissen Maß denke ich mir so, du bist ein Keck. Das solltest du jetzt vielleicht gar nicht, das eine feiern und das andere feiern. Mhm. Aber in der Message, dass er zum Beispiel diese Klimakleber nicht feiert, I support. Ich feiere die Klimakleber auch nicht.
Ja, aber es feiern ja einige Leute die Klimakleber nicht. Dafür musst du ja nicht so zu einer rechten
Ja, aber das
Partei.
Ist ja der Grund, warum die Leute dann tatsächlich Kennex dann, weil sie sich nicht bilden, dann die AfD wählen.
Weil
sie
die AfD sich zu allen Themen immer etwas extremer äußert, als die anderen Parteien machen. Die anderen Parteien sind immer so teilweise durch die Blume, teilweise so, ja, wir wollen ja niemanden auf die Füße treten. Und die Kanaken sehen dann bei der AfD, die dann so richtig radikal sagen, na, das muss raus und das muss raus. Und so erreichst du die eher durch klare Sätze und nicht durch einen halben Monolog mit tausendfach begriffen.
Wo keiner checkt.
Wo es keiner versteht, was sie gerade gesagt haben.
Ja. Und es ist auch so Wischiwaschi-Politik, ne? Bei vielen, also jetzt so Politik-Talk ein bisschen, aber es gibt. Auch die Bundesregierung ist so Wischiwaschi-Politik, die sagen das eine, machen das andere und du kannst so, denen glaube ich eh nichts mehr, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich von denen so für voll nehmen
kann. Du kannst ihnen aber auch nichts vorwerfen.
Die machen irgendwelche Versprechen und du bist so, weiß ich auch nicht genau, was es ist. Und bei AfD, die machen irgendwelche Versprechen, die sind ja nicht an der Macht, deswegen ist das alles erstmal nur bla bla.
Dribbler sind sie alle. Das Ding ist, die einen haben halt ein Proof of Concept und die anderen nicht.
Das ist immer die Frage, was dir wichtig ist, ne? Und ich glaube halt, wenn du so kennig bist, dann gibt's halt so ein paar Elemente, wo du dich einfach auch, um selbst dich zu positionieren, einfach gegenstellst. Mhm. So, du bist gegen queere Leute. Das heißt, wenn du dann eine Partei hast, die ist für queere Leute, bist du so, nee, die mag ich auch nicht. Mhm. So, du bist
gegen, aber ich nehme es in Kauf, dass die auch gegen mich sind, also gehe ich zu denen.
Mäßig so, ne? Und dann hast du so Klimakleber, feiere ich nicht, weil ich mit Siebener fahren. Ich bin auch gegen die.
Dann hast du noch den ganz großen Teil, nicht nur Kennex generell, ne? Dann hast du noch den ganz großen Teil von Leuten, die einfach immer das feiern, was die Mehrheit nicht feiert. Einfach aus irgendeinem. Kennst du diese Folge bei Family Guy, wo Brian gefragt wird, ob er findet, dass Beyoncé eine gute Sängerin ist? Irgendwie sowas war. Und er war so, nein. Und dann meintest du sowieso, du magst einfach immer nur das nicht, was die meisten mögen, um interessant zu sein.
Also
um der Besondere zu sein, der eine andere Meinung hat.
Weil es auch einfach ist, ne? Es ist einfacher, keine Meinung zu haben. Und diese eigene Meinung ist einfach nur, ich bin immer anti gegen das, was ihr wollt. Das
ja,
ist so,
ja.
Du hast keine genau, Meinung, genau. Aber du
ich
bist
keine Meinung.
Immer anti.
Ich mag einfach nur das nicht, was die meisten mögen.
Ja.
Ja.
Nee, Döner feier
ich bin so ein Rebell.
Ich bin
so ein Rebell.
Ich mag Falafel. Jetzt haben wir viel über so Probleme geredet. Mhm. Was machen Probleme mit uns? Welche Probleme sind es überhaupt? Welche Sorgen haben wir? Was machen die Sorgen mit uns? Mal positiv gedreht oder versucht positiv zu drehen in Anbetracht der ganzen Scheiße. Was macht dir Hoffnung?
Also, ich sehe es so. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert.
Ambivalent.
Ambivalent. Also nehmen wir mal an, wir würden wirklich abgeschoben werden. Nehmen wir mal an, es geht wirklich so,
damn.
Worst case.
Lass mal die Welt an, die Welt geht unter.
Lass mal kurz so Worst case sagen, okay? Worst case ist wirklich, es geht richtig.
Also Worst case sagst du, Nazis an der Macht, wir werden alle abgeschoben.
Dann macht es mir so ein bisschen Hoffnung, dass ich mein Land immer besser kennenlerne, die Sprache immer besser spreche.
Mhm.
Und wenn ich jetzt auswandern müsste, also wenn ich jetzt nach Marokko gehen müsste, dann wäre das nicht so das Schlimmste, was mir passieren könnte, weil ich reise mittlerweile immer lieber, immer gerne. Die Sprache ist mehr da, ich bin mehr da. Okay. Ich kann einfach arbeiten, ich kann mein Ding machen. Aber deswegen sage ich, das wäre jetzt nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass ich mir denke, okay, der Worst Case ist nicht so der.
Es gibt
Worst
einen Plan B.
Case, genau. Ich glaube, das, was mir Hoffnung macht, ist, dass die Menschen in meinem Umkreis alle einer Meinung sind. Weil davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass ich das, was in der Kommentarspalte passiert, auch in Real Life sehe. Weil man kann immer noch so diese Online-Welt von der echten Welt differenzieren und man kann trotzdem sagen, okay, die Leute haben ja auch maximal Eier und von den Leuten, die da kommentieren und liken, sind 50% Trolls.
Internet anonym.
So, genau. Ja.
Wenn der Handlungsdruck so groß ist, wenn deine Rassismuserfahrungen so groß sind, wenn du merkst, dass deine Kinder als Stellvertreter von Terroristinnen gewertet werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Handlungsdruck so groß ist und die Menschen sagen sich, okay, die Menschenrechtsbilanz von Marokko ist nicht doll, viel schlechter als Deutschland vielleicht, aber vielleicht denken die sich dann, ich kann dann trotzdem sein. Ich muss mich nicht immer beweisen. Und das sind eben keine bauchempirischen Sachen. Das konnten wir in der Betroffenenbefragung, wir haben ja fast 500 muslimische Menschen gefragt, nach ihren sagen Diskriminierungserfahrungen in Deutschland. Ein großer Teil, jede fünfte Person, die von antimuslimischem Rassismus betroffen ist, schmiedet konkrete Auswanderungspläne. Also das sind jetzt nicht drei Personen in Deutschland, die sagen, ich muss jetzt irgendwie zurück nach Marokko, sondern es sind viele Menschen, die sagen, Deutschland ist meine Heimat, aber ich kann einfach hier nicht als Mensch sein.
Ich hatte Angst, dass es in Real Life passiert. Hm. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass in meinem kompletten Umkreis, der sehr groß ist, nicht nur mein privater, sondern auch mein beruflicher, dass da so eine eingängige Meinung dazu ist. Dass jeder dieselbe Meinung hat, das macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung, dass ich nicht alleine bin. Ich weiß, dass es viele Leute so kritisieren, aber als ich diese ganzen Abschiebememes gesehen habe, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, jedes Mal, wenn ich diese Abschiebememes sehe, weil dieses Problem besteht und ich weiß, ich bin nicht alleine. Weil dieses Problem besteht auch, wenn wir uns nicht darüber lustig machen. Und da finde ich, dass der Humor uns einfach alle vereint. Und die ganze Online-Community, also diese alle Kennex, alle Ausländer, die diese Witze machen. Ich bin so, ich lache mit denen, wir weinen mit einem Auge, wir lachen mit dem anderen, aber wir fühlen das eigentlich und wir spüren so dieselbe Angst.
So, anscheinend ticken wir alle ähnlich. Ich sehe es genau wie du eigentlich. Also mir gibt auch so Hoffnung, dass ich einfach so kurz, nein, so irgendwann mittendrin mit den Jungs in der Shisha-Bar sitze und wir haben so dieselben Ideen. Und dann machen wir so gemeinsame Brainstorming. Okay, wo ziehen wir dann hin? Wie wandern wir aus? Was machen wir dies? Was machen wir da? Weil man diesen Sinn von Community dann immer noch im Ausland trotzdem auch hat, weißt du? Also man könnte auch mit Freunden wohin ziehen und man baut sich dann gemeinsam ein Leben in Schieß mich tot auf.
Ja.
Ich würde es jetzt nicht Hoffnung nennen, ganz, ganz persönlich. Wenn ich diese Demos sehe, sage ich, wie es ist. Also ich weiß, alle sagen so, oh, das gibt mir Hoffnung, dass so viele Leute auf die Straße gehen. Mir persönlich nicht.
Mm-mm.
Nee, weil...
Das hat mir schon Hoffnung gegeben.
Nee, mir nicht. Mir nicht.
Nur weil, die Anzahl, als ich gesehen habe, wie viele das sind, da war ich so, Gott sei Dank, es gibt noch Menschen mit gesundem Menschenverstand.
Diese Leute gehen jetzt auf die Straße und die sind, glaube ich, auch gegen rechts. Ja, okay, cool, aber für Kennex war es davor auch beschissen und da hat keiner sein Maul aufgemacht. Und dann denke ich mir so, wie legitim ist es denn jetzt eigentlich, wenn ihr eigentlich erst wirklich auf die Straße geht, wo ihr das Gefühl habt, eure Rechte werden eingeschränkt? Weil es gibt ja auch Teile der Studie zum Beispiel, die ich am Anfang genannt habe, die sagen auch, 48% der Leute, die keinen Migrationsanteil haben, haben auch Bedenken und haben Angst vor so Massenabschiebungen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es doch einen bedeutenden Teil der Gesellschaft in Deutschland gibt, die sind an sich vielleicht so in ihrer Einstellung schon gegen Nazis, aber es betrifft sie auch nicht so richtig, weil sie sind weder diejenigen, die abgeschoben werden, die Bürger dritter Klasse werden.
Aber
die
umso wichtiger, dass genau die Menschen für uns auf die Straße gehen. Weil dass wir für unsere Rechte einstehen, ist ja wohl selbstverständlich.
Ja.
So, was willst du denn anderes machen? Das ist alles, was du hast. Aber das ist eher eine egoistische Sache. So, weil ich möchte halt, dass meine Familie nicht abgeschoben wird. Ich möchte halt, dass meine Freunde nicht abgeschoben werden und dass ich nicht abgeschoben werde. Ich kämpfe für uns.
Mhm.
Aber wenn da sich jemand hinstellt, der damit überhaupt nichts zu tun hat und auch gar nicht... also gar nicht beeinflusst wäre von den Problemen oder von dem Risiko oder von der Gefahr und sich da hinstellt und dem Risiko ausgesetzt wird, in dieser Community nicht mal angenommen zu werden, trotzdem dort steht und sagt, ey, ich kämpfe für eure Rechte mit, dann hört da der Egoismus auf.
Was mir hilft bei den Sorgen, sind die Menschen, mit denen ich darüber rede. Klar sind es Menschen, die meistens auch betroffen sind von diesen Plänen, aber auch Menschen, die nicht betroffen sind und die sich einfach um ihre Mitmenschen kümmern.
Ich bin hundertprozentig auf deiner Seite. Ich versuche nur so ein bisschen das große Ganze zu sehen. Die ganzen Leute, die überhaupt erst hiervon erfahren, durch diese Demos erst überhaupt von diesem Problem erfahren haben, die sind ja auch nicht irrelevant. Weißt du, wie viele Kids dadurch erst davon erfahren haben? Zum Beispiel dieser Trend, dieser Abschiebetrend.
Ja.
Ich bin mir sicher, das ist einer der größten, also es war auch ein Hype, das würde jetzt auch nicht mehr abgehen, dieser Meme, aber wie viele Leute haben dadurch erst überhaupt davon erfahren?
So, und so trägt jeder Teil so seine Rolle, und das ist auch richtig und wichtig, aber so lass es halt kein Hype bleiben, weil diese Probleme, die sind ja auch kein Hype.
Das
die
ist ja
nicht,
ein weites...
Ist ja nicht so, dass der Hype jetzt gerade die Probleme löst und dann sind sie weg.
Auf keinen Fall, das ist ja das tiefe Problem. Aha. Aber erstmal ist es ja wichtig, dass überhaupt alle Bescheid wissen, was gerade passiert.
Ja, natürlich ist es schwierig. Ja? Aber ich kenne auch ganz viele Leute, die hier angekommen und sagen, das ist unser Land, ist unsere Heimat. Geben wir ihnen doch nicht die Begriffe. Ja? Lassen wir uns doch nicht auseinander definieren. Ja? Wer entsteht, wer fremd, wer nicht fremd ist. Ja? Und die Frage ist, dass dieses Gefühl, ja, sozusagen, das ist im Grunde genommen das richtige Gegengefühl, nicht die weitere Differenzierung in verschiedene Identitäten, weil das ist genau die Strategie der völkischen Ideologen, in diese Identitäten zu zählen. Ja, ein Staat besteht nicht aus Identitäten, ein Staat besteht aus Individualitäten. Ja, aus dem Staatsbürger und die Staatsbürgerin.
Also ich glaube, es hilft gerade, wenn ihr selber so, ich habe ja auch beschrieben, Angstzustände, Depressionen, Schweiß, Schlafstörungen, bla bla bla, redet mit Professionellen, wenn ihr einen Therapieplatz findet. Ich weiß, viele von euch belächeln das auch, muss nicht unbedingt ein Professioneller sein, können Freunde sein, können Eltern sein. Mitteilen hilft auf jeden Fall. Und man kann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ich glaube, das ist so, was wir ja auch gerade gesagt haben, so durch alles, was wir jetzt besprochen haben, war immer so, es uns hilft dieses Gemeinsame, uns hilft, dass man so flexibel ist. Ne? Wir haben uns irgendwie alle so vielleicht unterbewusst immer auch so aufgestellt, ich habe alle Optionen immer offen. Ne? Das ist so dieses Commitment-Issues, was auch schlecht sein kann. Aber man hat immer alle Optionen offen. So, man könnte auch legit eine Karriere woanders starten und man hat sich gut genug ausgebildet, dass man das dann auch dahin bekommt. Bildung ist super wichtig. Bildet euch, schaut alle möglichen Programme, die ihr schauen müsst.
Ich fange jetzt auch an, mich mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Weil ich war immer nur so dieses Mittelding, ein bisschen mitbekommen, ein bisschen nicht. Aber ich merke gerade, es wird echt wichtig, dass ich mehr weiß. Mhm. Also viel mehr weiß. Und ich fange jetzt an und ich finde, wir sollten alle jetzt damit anfangen. Das ist weniger ein Tipp und mehr so vielleicht ein hoffnungsvoller Satz. Egal, was ihr gerade fühlt, wir fühlen das auch. Also es ist nicht so, weil ich hätte mir echt gewünscht, dass mir das jemand vor 4 Monaten gesagt hat, als ich mit niemandem drüber gesprochen habe.
Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein, so als ich auf einmal Angst hatte, dass ich Depressionen habe oder dass ich irgendwie gerade eine psychische Störung anfange aufzubauen. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, Bruder, ich fühle das doch gerade auch. Also wir wollen euch mit dieser Folge auch sagen, uns geht's auch nicht gut. Wir haben auch lange nicht mehr richtig gelacht. So Freude, Glück ist gerade auch schwer. Lass uns trotzdem unsere Hoffnung nicht verlieren und zusammenhalten.
Aber ich habe noch einen super Tipp. Super, super, super Tipp, der wird euer Leben verändern. Gebt diesem Podcast nämlich einen Daumen hoch. Teilt die Folge mit euren Freunden und Familie. Und schreibt uns euer aktuelles Gefühl einfach in die Kommentare. Ich werde auf alles antworten. Wir holen uns ab. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet uns ein bisschen verstehen. Die Leute, die nicht in derselben Haut stecken wie wir und für die Leute, die in unserer Haut stecken.
Teilt die Folge. Ich sage ehrlich, teilt die Folge. Da waren viele so smarte Inputs drin, die vielleicht den einen oder anderen bewegen können.
Danke. Bis dann.
Tschüss.
Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauter. Ahle!
Was würde Baba sagen?
Was würde Baba sagen?